Aber woher die Annahme, dass das Leben sich sonst nicht wahrnehmen kann? Also ich höre das auch,
ja,
aber ich verstehe es nicht ganz, weil ja, woher will man das wissen? Also
ja, aber ich meine, man kann es ja im Grunde wirklich nur aus der Erfahrung heraus sagen, nachts zum Beispiel im Tiefschlaf, nehmen wir nur als Beispiel an, nimmt ja keiner wahr. Das Verrückte ist aber, dass du jeden Morgen aufwachst, ne? Auch ohne Wecker. Also das Leben erwacht wieder sozusagen aus dem Tiefschlaf. Wenn du das also aufzeigst, wenn du so eine Apparatur an dich dranhängst und guckst, da ist nichts mehr. Ne? Das ist ein todesähnlicher Zustand fast schon. Natürlich, die Organe sind noch in Funktion. Aber ansonsten, was den Geist anbetrifft, ist es ein, wenn dann auch der Traumzustand weg ist, also Tiefschlaf, so kannst du gucken, das ist ja wie todesähnlich, ja? Also sehr todesähnlich. Und von daher gesehen, würde ich schon sagen, kann man daraus schließen, dass Leben, das nicht in der Form erscheint, ja, schlicht und ergreifend so Potenzial ist. Was aber nicht stört, weil es kommt ja immer wieder auch zum Vorschein und zum Ausdruck. Das Potenzial kann offensichtlich nicht an sich halten und nur Potenzial bleiben, sondern muss sich immer wieder ausdrücken.
Deine Aussage mit dem 50% Licht und Schatten,
ja.
Ja, irgendwie klingt das logisch, aber andererseits fällt es mir schwer, weil ich zum Beispiel die Vorstellung habe, wenn wir unser Leben anders organisieren würden, wenn der Reichtum besser verteilt wäre, wenn ja eigentlich nur Kleinigkeiten anders wären, könnte die ganze Menschheit viel besser leben. Es brauchte keiner eigentlich zu hungern. Und ja, von daher fällt mir das schwer. Also ich habe das Gefühl, dann wären schon ein paar mehr Prozent Licht als jetzt und vielleicht auch mehr als 50%.
Ja. Ja, das ist eine schöne Vision. Das ist wahr. Und diese Vision wird ja auch immer und immer wieder in allen möglichen, auch heiligen Schriften zum Ausdruck gebracht. Ne? Also ich komme ja aus dem Christentum, da sprach man dann vom neuen Jerusalem, ne? Wo dann Schaf und Löwe zusammen weiden, ne? Tausendjähriges Reich und so weiter und die goldene Stadt und so. Das ist die Vision aller Menschen. Und ich denke mal, das ist einfach auch das tiefste Innerste, wenn wir von Potenzial sprechen, was dieses Potenzial ist, nämlich unbedingte Liebe. Unbedingte, bedingungslose, kann man natürlich genauso sagen, Liebe. Und sobald sie zum Ausdruck kommt, brauchst du die Kontraste. Und die Kontraste sind einfach so, dass man dunkel und hell braucht und gut und böse braucht. Und das wirkt sich halt so aus, wie wir es hier sehen. Und wenn in einem bestimmten Land so kein Krieg ist, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland schon seit 1949 oder 45, kein Krieg mehr stattgefunden hat, Gott sei Dank, bin ich genau in dieser Zeit geboren, nicht? Also dann ist es woanders. Du hast im Grunde genommen, dies die Periode, in der ich jetzt zum Beispiel lebe, die längste Periode in dieser Landschaft, in der ich mich bewege, also Deutschland, ja, oder und Europa, die es überhaupt gab. In der Geschichte, ja, die längste Periode ohne Krieg. Und dann ist aber woanders. Jetzt in Syrien und.
Ja, aber es hat ja alles seine Ursachen. Auch Krieg hat seine Ursachen. Das sind Interessen, die dran dahinter stehen. Das sind psychische Strukturen, die Menschen schon in ihrer Kindheit praktisch verabreicht kriegen, dass sie überhaupt möglich ist, dass sie Krieg machen.
Ja. Also ich würde mir wünschen, dass es so ist, wie du sagst, ne? Das ist also irgendwann durch Bildung zum Beispiel. Ne? Man muss sich ja nur mal vorstellen, allein, dass der Islam, ne, so dominieren kann. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen Muslime sind und fest daran glauben, dass Allah und Mohammed und der Koran und so weiter. Ne? Das könnte ja durch Bildung überwunden werden. Das ist doch eine ganz einfache Frage der Bildung. Wenn Menschen sich bilden würden, wie das in der französischen Revolution zum Beispiel der Fall war, nicht wahr? Da würden sie eben viele religiöse Strukturen überwinden. Aber es ist eben nicht so. Und wir sind schon im Jahre 2012. Und die Geschichte der Menschheit, im Grunde hat sich der Mensch selber überhaupt nicht verändert. Es hat sich Verhalten verändert, natürlich, es hat sich Technik verändert. Wir leben in einem Schlaraffenland sozusagen, rein äußerlich gesehen, technisch gesehen. Ja. Aber der Mensch selber hat sich offensichtlich nicht verändert.
Aber zum Beispiel der Mensch ist ja auch ein soziales Wesen, das Bedürfnis, dass es allen gut geht, empfinde ich als was natürlich Menschliches.
Völlig, völlig. 100%. Ich könnte niemals sagen, also die Tatsache, dass ich sage, es gibt Dualität, also hell und dunkel und böse und gut, bedeutet nicht, dass ich nicht gleichzeitig in mir den Wunsch hege, ja, dass der ganzen Menschheit gut geht. Und dass jeder Mensch in diesem Frieden sein könnte und in diesem Wohlstand leben könnte, den ich hier genießen darf.
Also dass es immer Dinge geben wird, die man jetzt als vorteilhaft und weniger vorteilhaft ansieht, das glaube ich auch. Aber dass sich das in einem ganz anderen Bereich abspielen könnte, nämlich in einem viel glücklicheren und schöneren Bereich als jetzt, das empfinde ich schon so.
Ja, das ist also deine Zukunftsvision sozusagen, oder? Kann man das so sagen?
Dass irgendwann in der auf gesellschaftlicher Ebene ist es eine Zukunftsversion, aber für mich selber, für mein persönliches Leben, weiß ich, dass das auch jederzeit jetzt möglich wäre, dass ich es anders erleben würde, weil ich das ab und zu auch tue.
Also du glaubst daran, dass die Menschen durch Entwicklung und durch Bildung irgendwann zu dem Punkt kommen, wo es eben auf dieser Erde wirklich andere Verhältnisse gibt als heute?
Größtenteils, ja.
Also ich würde mir das auch wünschen.
Ist dein persönliches Glücklichsein und Wohlfühlen abhängig von anderen Menschen?
Naja, es kommt darauf an, was du meinst. Ich meine, ich lebe in einem Zustand, den ich als den natürlichen bezeichne. Und der hat wenig zu tun oder relativ wenig zu tun mit meinen Gefühlen. Früher war das so. Früher war für mich ganz wichtig, dass meine Gefühlswelt harmonisch war. Dass also immer gute Gefühle da waren. Wenn schlechte Gefühle da waren, dann konnte ich nicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Das kann ich aber heute. Die Gefühlswelt ist heute nicht mehr das Primäre, es ist sekundär. Also wenn ich mal eine Zeit der Melancholie habe oder wenn ich mich noch nicht so wahnsinnig toll fühle oder wenn ich auch körperlich mal nicht so gut drauf bin, spielt das für heute nicht mehr eine große Rolle. Würde mich auch nicht mehr depressiv machen. Früher hat mich das depressiv gemacht. Weil für mich heute primär ist, dieser Zustand, den ich als den natürlichen bezeichne, und das ist im Grunde die Gewissheit, dass ich Gewahrsein bin. Zeitloses Gewahrsein bin, ja, wenn ich dieses Wort mal benutzen will. Ne? Obwohl es natürlich wiederum nur ein Verweis sein kann. Also das ist etwas, was jenseits ist von Gefühlen. Auch jenseits von der sogenannten Glückseligkeit, von der man oft so hört. Ne?
Gewissheit heißt aber nicht, es ist irgendwie eine intellektuelle Einsicht, sondern es ist ein wirkliches anderes Erleben.
Ja, absolut. Schau mal, du hast ja den Gescheiterten gelesen, den Roman, nicht? Den habe ich zu einem Zeitpunkt geschrieben, das war ungefähr, muss so 85 oder sowas gewesen sein. Die wichtigsten Einsichten, die ich heute habe, sind alle schon drin. Zum Beispiel, dass es keinen freien Willen gibt. Ja, und gleichzeitig das Gefühl, da rein zu haben, das ist da drin, ja. Oder wie Mensch sozusagen in den natürlichen Zustand zurückfällt durch das Scheitern auf vielen Feldern seines Lebens, dass irgendwann einfach klar ist, so komme ich nicht weiter. Ich komme eigentlich überhaupt nicht weiter. Ich muss zurückfallen in etwas, was ich schon bin. Ja? Alles schon drin. Und trotzdem, wenn ich daran denke, was ich in was für einen fürchterlichen Zustand ich war, emotional gesehen, damals, und in welchem Zustand ich heute bin, ist es ein riesengroßer Unterschied. Und von daher gesehen ist die intellektuelle Einsicht zwar wichtig, aber nicht das, wovon ich heute spreche und worauf ich heute verweise.
Also praktisch damals konntest du das schon aufschreiben, in Worte fassen, ein Buch machen, was du aber selber für dich nicht realisiert war.
Es war nur Vorläufer sozusagen. Es war irgendwo eine intellektuelle Einsicht, die war schon vorhanden, aber die hat meine Zellen noch nicht sozusagen bewohnt. Das ist nichts, was tiefer gesackt war oder mich sozusagen ergriffen hatte. Man könnte vielleicht so sagen, ich habe es ergriffen, aber es hat mich nicht ergriffen.
Wobei man da jetzt wieder auch kein Konzept draus machen kann, das Scheitern immer zu erwachen.
Ein neues Konzept, du musst scheitern. Ja. Also der Kurs im Scheitern sozusagen. Nee, das geht auch nicht. Ne? Und das ist eben auch etwas, was ich erstmal lernen musste, als ich zurückkam von Ramesh, dachte ich also, wenn die alle überprüfen, ob sie der Täter sind, dann muss das genauso funktionieren bei mir. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, nein, du kannst da kein Konzept draus machen. Du kannst auch noch nicht mal den Leuten sagen, wenn ihr zu mir kommt, dann passiert was. Ne? Selbst das ist, kann ich nicht sagen. Es geht nicht.
Wenn ich also die Hoffnung habe, es kann auch so ein leichter Übergang sein, so ein Rüberrutschen in anderes Bewusstsein, ja. Dann ja, theoretisch möglich wäre das schon.
Naja, das, was die meisten eben bezeugen, ist schon, dass irgendeine Todeserfahrung da ist, ne? Weil es ja irgendwo auch ein Sterben ist. Ich meine, was ja stirbt, ist eine Illusion letztlich. Ne? Das Ich ist ja Illusion. Also stirbt letztlich nicht das Ich, sondern eine Ich-Illusion stirbt. Ja? Wobei wir dann bei Abschied vom Ich wären, ne? Bei diesem Buch. Aber das ist eben auch wirklich eine Todeserfahrung. Weil das Ich oder diese Ich-Illusion bedeutet einem ja alles, bevor man weiß, dass es im Grunde gar kein Ich gibt. Ne? Solange glaubt man ja dran, dass man eins ist und verbindet damit eine Menge Konzepte. Und wenn das wegfällt, das ist schon eine schmerzhafte Erfahrung.
Und das Buch konntest du aber erst schreiben, nachdem das für dich passiert ist.
Welches?
Abschied vom Ich.
Ja, Abschied vom Ich ist eindeutig ein Buch, das nach diesem Wegfall der Ich-Illusion geschrieben worden ist und auch nur geschrieben werden konnte. Und das merkst du auch sofort. Wenn du also den Gescheiterten liest und liest dann Abschied vom Ich, dann merkst du einfach allein schon von der Sprache her und von der Kraft, die da drin, von der Energie, spürst du, das ist eine völlig andere Energie, die da arbeitet und die da wirkt wie vorher.
Kannst du was zum Inhalt sagen des Buches Abschied vom Ich?
Ja, also es ist wirklich im Grunde ein Buch, das genau darüber berichtet, wie das vor sich geht oder wie das zumindest in meinem Leben vor sich ging, ja, dass diese Ich-Illusion wegfiel. Und es sind natürlich eine ganze Reihe von Metaphern drin. Ich bin ja jemand, der sehr gerne Metaphern benutzt, Bilder benutzt, ja, weil die ja das viel anschaulicher machen können. Und es ist eine sehr kraftvolle, manchmal schon fast brachiale Sprache, die manche nicht so gerne mögen, andere wieder ganz besonders gerne mögen und sagen, genau das habe ich eigentlich gebraucht. Ja. Aber im Grunde essentiell gesehen handelt es wirklich von dem Sterben oder dem Wegfall der Ich-Illusion.
Handelt davon heißt, es ist doch praktisch beschrieben, wie das passiert ist, was du da zu der Zeit in der Welt gemacht hast, oder?
Nee, das nicht. Aber wie das passiert ist, auf jeden Fall damals bei Ramesh, das ist auch mit drin. Aber ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, was da drin steht. Ich habe das schon längst vergessen. Das ist auch so etwas, ein Phänomen. Ich habe heute Morgen erst einen Text geschrieben. Frag mich jetzt, was da drin steht. Ich weiß es nicht mehr. Also es hat nichts mit Alzheimer zu tun. Ne? Aber es ist irgendwie weg. Ja, das ist auch ein Phänomen, das ich bemerke, dass wo viele von sprechen als Konzept, ja, das Jetzt, nicht? Das ist kein Konzept in meiner Wahrnehmung, sondern es ist die Wirklichkeit. Es gibt so weniges, was ich erinnere oder worauf ich hin ziele oder hingehe. Es ist im Grunde immer nur das, was jetzt im Augenblick gerade da ist, was wirklich zählt.
Das erinnert mich dran, das war früher bei Osho schon so, dass wenn jemand bei Osho war und der hat ihm zum Beispiel seinen Namen gegeben und erklärt, die Leute waren und wie sie rauskamen, wussten sie nichts mehr, konnten sie den Namen nicht mehr buchstabieren. Und waren darauf angewiesen, dass andere ihnen das gesagt haben. Und da wurde einfach gesagt, ja, das ist direkt tiefer gefahren. Ne?
Ja, irgendwie. Genau. Das ist ein Phänomen. Ne? Dass man im Grunde auch, was den Verstand, den Mind angeht, wesentlich oder im Grunde nahezu nur noch mit dem beschäftigt, was funktional notwendig ist. Also nicht mit diesen ganzen psychologischen Sachen, ja, die Menschen ja sehr oft bedrücken dann auch oder in Unruhe bringen. Das ist fast alles weg. Das kommt schon mal hoch noch, aber das hat auch keine große Wirkung mehr.
Also praktisch der Verstand nur noch für funktionelle
ja.
Notwendigkeiten.
Ja, und also, dann erinnert man sich auch, wenn man sich erinnern soll. Ne? Aber wenn wir jetzt mal so gucken mal genau wieder, das geht einfach nicht. Das ist nicht notwendig im Augenblick und deswegen wird der Mind, beschäftigt sich der Mind damit gar nicht mehr. Es wird alles sehr viel simpler und einfacher. Ich vergleiche es nochmal wirklich mit dem Tier. Wir sind ja auch sehr intelligent. Ich meine, ich habe heute erst gedacht, eine Ameise, so ein kleines Tierchen. Ne? Was muss dieses Tier für ein phänomenales Gehirn haben, um in einem solchen Staat, der viel, viel besser organisiert ist als der menschliche, muss man ja sagen, das ist ja fast schon die Vision, ne? von der guten, der prächtigen Welt, wenn du so einen Ameisenstaat anguckst, wie die miteinander harmonieren und wie das alles funktioniert, so eine Ameise im kleinen Gehirn drin hat, nicht wahr? Also, das, was man nicht sagen kann, wir sind so viel höher stehend. Da guck dir mal so ein Tier an, so einen Ameisenstaat, nicht? Und deswegen, ich glaube, das ist wirklich ein Resultat, ein Ergebnis dieses, wie ich es nenne, natürlichen Zustands, dass du wieder eher in eine animalische Lebensweise kommst, die sich nicht dadurch ausdrückt, dass man animalisch ist, ja, sondern dass man einfach wirklich wieder funktioniert, wie Tiere funktionieren. Ja, ohne diesen ganzen Klamauk, den wir drumherum machen.
Das heißt, wenn du jetzt nicht über nichts nachdenken musst, ja, dann ist dann einfach Stille da.
Oder nicht unbedingt, es sind schon Gedanken da, aber die sind irgendwo. Die sind wie wirklich wie Wolkengebilde, die haben nichts zu bedeuten. Also ich nehme als Beispiel mit dem Morgen, wenn ich morgens aufwache, ach, jetzt weiß ich wieder, worüber ich heute geschrieben habe. Ich habe das genannt heute Morgen, es ist so, als wäre ich, also es ist nicht eine neue Lehre, ja, es ist keine neue Lehre, aber ich habe es mal so ausgedrückt, als wäre ich sozusagen ein akausalen Körper, der nur aus Frieden besteht, ja. Besonders wenn ich morgens aufwache, ist der so stark und intensiv, dass mir dieser Körper vorkommt wie so ein Anhänger. Das heißt, es gibt auch diese Schlüsselbund, wo man so einen Schlumpf dran machen kann. Ne? Kennst du diese Schlumpffigur? Mhm. So kommt mir mein Körper da am Morgen vor. Also wie ein Anhängsel. Der akausale Körper ist besonders dann, wenn ich aufwache morgens, so stark, der Friede ist so stark, dass dann Gedanken, die sich möglicherweise einstellen, was du eben gerade gesagt hast, dass sie so schwach sind von ihrer Intensität her, dass sie sozusagen nur so durchschweben. Weißt du, was ich meine? So durchschweben. Ja, überhaupt keine Kraft, gar keine Power. Der Friede ist so stark, dass diese Gedanken sozusagen wie so Wolkengebilde sind, so kleine weiße Wölkchen, die über den Himmel ziehen. Ne? Also das ist nicht mehr sehr stark. Also funktional, wie gesagt, ja. Aber diese ganzen psychologisierenden Gedanken sind weg. Einfach weg.
Und du brauchst ja nicht zu sagen, das sehe ich jetzt nur als Wolken an, die vorbeiziehen.
Nee, eben nicht. Das ist ja das, was man so sagt.
Einfach, genau. Ja.
Nicht, das sagen ja die Zen-Buddhisten, ne, oder so, besonders wenn ich meditieren und so weiter, dass Gedanken sind wie Wolken und so. Nein, nein, das ist die Realität. Das ist die Realität. Und auch funktionale Gedanken, das ist ganz schwer zu definieren. Im Grunde ist es schon fast ein Tun. In dem Augenblick, wo die Information reinkommt, führt sie zu einer Handlung. Oder eben zu keiner. Ja? Aber das ganze Gedankengebilde sozusagen, was vorher da war, was sich ständig bewegt hat, wie so eine Dampfwalze durch dein Leben, ist im Grunde genommen weg.
Könnte man sagen, dass zukünftige Ereignisse manchmal Schatten werfen zurück, also dass man praktisch auf einmal merkt, man wenn man morgen dies und das macht, ist auf einmal jetzt das aktuell, und dann ist auch die Energie da, das zu machen und zu tun. Oder zum Beispiel, ich will eine Reise machen und auf einmal merke ich, ja, jetzt habe ich gerade Lust nachzugucken, wann gegen die Züge oder Flugzeuge,
ja,
oder
ja, genau, so. Ja, ist richtig, genau so. Also wenn ich es richtig verstanden habe, nicht, dass man vielleicht so eine Art Vorausschau hat, meinst du das?
Ja, dass einfach was aktuell wird,
ja,
auf ein Ereignis hin, was ja erst
arbeite
passieren wird.
Darauf hin, ist klar. Ja. In dem Augenblick, wo ich weiß, ich muss, oder ich, was heißt ich muss, ich darf mit dir ein Interview machen, packe ich meine Sachen zusammen und vergesse ein Dokument. Das kann auch passieren, nicht? Aber ich räume zusammen. Ich habe mich geduscht vorher, habe mich nochmal geguckt, was werde ich für eine Hose anziehen. Also alles Dinge, die funktional wichtig sind, werden dann natürlich getan aufgrund eines Ereignisses, das erst in der Zukunft erscheint. Klar. Aber so läuft dann das ganze Leben eigentlich. Alle Projekte, ja. Und es ist auch kein Plan mehr da. Ich kann wirklich nicht sagen, also wenn du auf meine Website guckst, es gibt ja welche, die haben das ganze Jahr schon scheduled, nicht, das alles schon durchgeplant. Vielleicht kommt das ja wieder, keine Ahnung, aber das ist völlig aus meinem System. Ich mache gerade das, was jetzt neu stattfindet und dann wieder und dann, was weiß ich, kommt eine Anfrage und ich gucke, ist das etwas oder ist das nichts? Wenn es nichts ist, warte ich ab, ja, wie kürzlich. Ja, wo ich jetzt mal abgewartet habe und dann gemerkt habe, no, das ist es nicht, dann lasse ich es fallen. Oder aber ich habe sofort spontan den Eindruck, ja. Oder ich muss ein bisschen warten und sage später ja. Also das ist so etwas, was mehr intuitiv passiert. Kann aber auch schon dann im nächsten Jahr sein. Das ist
aber das damit Gefühl, nicht gesagt. Gefühl kann jetzt schon da sein.
Ja, das Gefühl kann jetzt schon da sein, okay, das werde ich machen. Ob es dann wirklich passiert, da muss man gucken. Also. Das weiß man immer noch nicht. Ne? Bis dahin kann ich schon unter der Erde liegen. Das weiß niemand.
Ja, viele, die jetzt so Pläne haben für die nächsten ein, zwei Jahre schon, die machen das auch nicht selber, sondern die haben ihren Manager oder ihre Frau oder was weiß ich wer, der das macht.
Da ist auch nichts dagegen zu sagen. Ich spreche hier nur von meiner Erfahrung, die im Augenblick eher so ist, dass ich also spontan Entscheidungen treffe und so für die nächsten ein, zwei Monate Dinge festlege, ja, und dann eher wieder abwarte, was als nächstes kommt.